Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 473.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Unsere Väter, wie sie ihre Töchter prägen, von Anke Schäfer.
Meine früheste Erinnerung. Ich sitze bei meinem Vater auf dem Arm. Er trägt seine braune Wildlederjacke. Dieser feine, leichte Lederduft. Vaterduft. Ich bin so 2 Jahre alt. Wir sind hier reingegangen in dieses große Krankenhaus und jetzt stehen wir vor einer riesigen Scheibe. Auf der anderen Seite der Scheibe hebt uns eine Krankenschwester ein Kind entgegen. Meine Schwester. Wir freuen uns beide sehr. Das ist meine früheste Erinnerung. Dieses Sitzen auf dem Arm meines Vaters, dieses Geborgensein.
Das ist so gewesen, ja, das stimmt. Da habe ich dich auf dem Arm gehabt, das stimmt auch. Und hinten war die Schwester und die hat uns das Kind nicht gegeben.
Warum? Keine Ahnung. Aber in jedem Fall waren wir da zusammen, mein Vater und ich.
Wir beide haben uns immer gut verstanden, aus meiner Sicht. Und ich meine, wir waren immer ein Herz und eine Seele. Wirklich. Was natürlich nicht ausschließt, dass wir Streit hatten. Aber ich war dir immer von mehr als von Herzen zugetan.
Mein Vater hat mich sehr geprägt. Und das, obwohl er viel gearbeitet hat. Unter der Woche kam er oft spät nach Hause, aber wenn er früher kam, dann war er für uns da. Am Wochenende haben wir immer was unternommen. Im Winter Museen abgeklappert, im Sommer gewandert. Wir haben Frösche und Molche gefangen. Wir haben Papierschiffchen gebastelt und er hat uns lange Stöcke geschnitzt, um sie zu lenken. Das Skifahren hat er uns an einem Hang um die Ecke beigebracht und am Abend hat er uns Geschichten vom Zwerg Laurin und vom Wassertröpfchen erzählt. Wir konnten nicht genug davon kriegen.
Mein Vater ist für mich ein sehr wichtiger Mensch. Er war früher viel zu Hause sehr präsent. Mein Vater ist ein sehr positiver Mensch. Er hat der ganzen Familie sehr viel Vertrauen gegeben. Er hat selber ein großes Selbstvertrauen. Und ich glaube, auch mein Vertrauen in die Welt und in mich selber habe ich von ihm.
Mein Vater ist eine sehr wichtige Person in meinem Leben. Aber ich habe, ich glaube, mein ganzes Leben lang nach ihm gesucht. Der stand mir niemals zur Verfügung. Hat sein eigenes Leben gelebt. Ich als Kind habe mich immer als Ballast gefühlt.
Mein Vater war eine wesentliche Figur in meinem Leben, die immer vorausgegangen ist. Wie Vorreiter war, Übervater war, konnte alles. Als Kind hatte man das Gefühl, er kann alles, er weiß alles, er hat alles schon gesehen. So, einer, zu dem man hochgeguckt hat. Man hat sich sicher gefühlt da drin, beschützt. Und wusste schon von Anfang an, dass man froh war, dass man kein Sohn ist. Weil man das Gefühl hatte, als Mädchen kannst du da hochgucken. Als Sohn ist das eine andere Sache. Dann hättest du das Gefühl gehabt, du hättest da ranreichen müssen. Du hättest auch das alles können müssen. Du hättest auch da ebenso gut sein müssen. Das weiß ich auch, dass das für meinen Bruder immer ein großes Thema war. Und das hat ihn eigentlich irgendwie auch gewiss zerstört.
Mein Vater war eigentlich bis zum gewissen Alter gar nicht präsent. Dass ich auch eigentlich wenig Erinnerungen an ihn habe. Also da war quasi so eine Leere eigentlich. Also es war auch kein Mensch, an dem ich mich orientieren konnte.
Gibt man den Begriff Vater im Internet ein? Steht da bei Wikipedia?
Vater bezeichnet den männlichen Elternteil eines Menschen. Seine Vaterschaft kann sich auf einen, zwei oder alle drei Teilbereiche der Elternschaft beziehen. Der biologische Vater ist der Erzeuger. Seine männliche Keimzelle, sein Sperma, macht ihn zum Blutsverwandten. Der rechtliche Vater hat Elternrechte und Pflichten und trägt die rechtliche Verantwortung für den Menschen, auch im Falle einer Adoption. Und der soziale Vater übernimmt persönliche Verantwortung und umsorgt den Menschen.
Mein Vater ist das alles. Er hat sich gekümmert, wenn es mir schlecht ging. Er hat sich gefreut, wenn ich glücklich war. Er hat mir das Studium bezahlt. Er hat mich bei meiner Hochzeit zum Altar geführt. Er hat mich bei meinem Schritt in die Selbstständigkeit unterstützt. Wir sind uns nah, auch heute. Eigentlich ist alles gut. Wenn es da nur diesen Bruch nicht gegeben hätte. Ich war 16 und er hatte eine Geliebte. Er hatte das lange bestritten, aber irgendwann war es dann klar. Mein Leben änderte sich damals total. Meine Mutter stürzte in ein tiefes Unglück und ich mit. Mein Vater verließ uns nicht, aber er war plötzlich gefühlt komplett abwesend. Meine Schwester ging zum Auslandshalbjahr nach Amerika. In meiner Erinnerung sitzen meine Mutter und ich im Wohnzimmer vor dem Kamin. Sie und ich in einem Boot. Wir warten. Alles grau, alles unermesslich traurig und keiner da, der uns rettet, der das sonst getan hat, nicht mehr verfügbar. Das war ein Vertrauensbruch auf ganzer Linie. Mein Vater also doch kein Held? Es ist gut, wenn die Geschlechterrollen nicht etwa verwischt oder gar aufgehoben werden, sondern die Differenz zwischen dem Mütterlichen und dem Väterlichen deutlich bleibt. Väter haben dabei die Aufgabe, der engen Beziehung zwischen Mutter und Kind was entgegenzusetzen. Sie geben uns den Impuls zu eigenständigem, verantwortlichem Handeln. Sie regen die Neugier an. Sie machen Mut. Und all das hat mein Vater auch getan.
Wir suchen uns Lebenspartner, die unserem Vater ähneln, weil wir Vertrautes bevorzugen und Experimente eher ungern eingehen.
Schreibt Fiona Rode auf dem Portal Go Feminine. Und das ist für mich eine wichtige Erkenntnis. Ich war einmal verheiratet, hatte 5 langjährige Beziehungen, die alle in die Brüche gegangen sind. Ich habe mich mit einer Ausnahme immer in Männer verliebt, die nicht verfügbar waren. Das hat mich jeweils alles sehr geschmerzt. Wie hängt das mit meiner Beziehung zu meinem Vater zusammen? Wie suchen sich Frauen ihre Lebenspartner aus? Ich fasse mir ein Herz und frage meinen Vater, ob er diese These kennt, dass es irgendwie auch was mit dem Vater zu tun haben kann, wenn eine Frau es nicht so leicht hat in der Liebe.
Ja, aber das, glaube ich, ist eine Entschuldigung. Nicht alle Frauen, die keine Männer gefunden haben oder alle Männer, die keine Frauen gefunden haben, können das auf ihre Eltern zurückverweisen.
Das stimmt wahrscheinlich. Nicht alle Frauen, die keinen Mann gefunden haben, können das auf ihre Eltern zurückführen. Aber einige vielleicht schon. Meine Mutter rutschte immer tiefer ins Unglück und ich mit. Hoffnung hat mir mein damaliger Freund gegeben, meine erste große Liebe. Unterbewusst hoffte ich wahrscheinlich, dass er mich aus diesem familiären Schlamassel erlösen würde, mir die Ablöse erleichtern würde. Diese große Frage, wer bin ich eigentlich selber, die habe ich mir damals offensichtlich nicht so gestellt, wie ich es hätte tun sollen. Und ich bin da nicht allein. Frauen haben sich über Generationen hinweg diese Frage seltener gestellt als Männer. Man ist ein Mädchen, eine junge Frau, man trifft die große Liebe, hat einen Freund. Meine Eltern haben sich schließlich wieder zusammengerauft. Aber das Geschehene wurde zum Tabu. Sie haben nie mehr darüber gesprochen.
Weil wir es nicht geschafft haben, miteinander zu reden.
Das heißt, es ist ungeklärt geblieben all die Jahre. Und ich fand das sehr schwer zu ertragen damals. Ich hätte mir gewünscht, mein Vater wäre ehrlich und treu gewesen. Und wenn schon nicht das, dann zumindest nachher willens und in der Lage, die Sache zu klären. Mich hat diese Sache auch misstrauisch gemacht den Männern gegenüber. Sind Männer treu? Können die überhaupt treu sein? Diesen Argwohn werde ich nicht los. Mein Vater aber sieht da kein Problem. Er weiß, was er mir in dieser Hinsicht wünscht.
Mehr Selbstvertrauen, eigenes Vertrauen in dich und deine Person.
Genau das geht mir aber manchmal ab. Es geht also nicht um ihn, meinen Vater. Er ist ja, wie er ist. Und es ist geschehen, was geschehen ist. Es geht um mich, die Tochter. Schluss also mit dem Idealisieren. Liebe, Treue, Zugewandtheit. Das wünschen wir uns vom Vater. Aber vielleicht auch, dass es jemanden geben möge, der den Überblick hat, der kapiert, was los ist.
Mein Vater konnte nicht auf mich eingehen. Wir haben auch sehr wenig zusammen gemacht. Was man immer machen musste, war entweder im Garten arbeiten oder dann sonntags wandern gehen, spazieren gehen, Pilze sammeln gehen, was ich heute noch gerne tue. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass er mich ein einziges Mal umarmt hätte.
Auch Väter haben ihre Geschichte.
Da gibt es einen Glasschrank aus Kirschholz. Und oben auf diesem Glasschrank lag ein so 1 Meter langer Rohrstock. Und der wurde dann genommen und dann habe ich es auf den Hintern gekriegt. Richtig feste Truff. War schlimm, mehr als schlimm.
Das zu sehen bedeutet, es ist plötzlich alles ganz einfach. Niemand ist ideal. Er nicht, ich nicht, die ganze Familie nicht. Große Erleichterung macht sich breit. Vorwürfe werden überflüssig. Es liegt eine Chance darin zu sehen, dass er, der Vater, so ideal und groß und so mächtig, wie er einem als Kind erschien, nicht war. Als Erwachsene sehen wir, er ist eigentlich überhaupt nicht so, wie wir ihn sahen. Meine Mutter ist vor 1,5 Jahren gestorben. Das war für meinen Vater sehr schwer. Inzwischen aber steht er wieder gut im Leben. Er stellt sich alle diese Fragen, die ich zu unserer Vater-Tochter-Beziehung stelle, nicht. Er wundert sich über mich.
Na, ich habe versucht, euch mit viel Liebe und Aufmerksamkeit zu begegnen. Versucht, mein Bestes zu machen. Mehr kann ich nicht tun. Aber mein Vater hat auch wahrscheinlich versucht, das Beste zu machen. Das zieht sich über Generationen hinweg, was sich in einer Familie abgespielt hat, weil der Großvater im Ersten Weltkrieg gefallen, der Großvater davor im Krieg 70-71 nicht gefallen, das weiß ich nicht, aber jedenfalls an kriegerischen Maßnahmen beteiligt gewesen, weil ja andere Lebensumstände gewesen, die aber irgendwo bis heute auf uns durchwirken. Aber ich halte das für ganz normal. Das ist halt so bei Menschen.
Ich frage ihn, was macht eine gute Vater-Tochter-Beziehung eigentlich aus?
Wenn du das hast, hast du ein erfülltes Leben gehabt. Gar keine Frage.
Wenn wir uns heute sehen, dann radeln wir und schwimmen, wir steigen auf Berge und diskutieren über Politik und über uns.
Wenn ich das so richtig verstehe, dann bin ich, um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen, das ungeliebte Kind und du bist das übergeliebte Kind. Und dann haben wir beide einen Dachschaden. Nur ich persönlich sage dir jetzt hier, ich gebe dir alle Freiheit für dich selbst.
Ich habe gelernt, den perfekten Vater gibt es einfach nicht. Das gilt auch für meinen. So sehr ich mir das auch gewünscht habe. Er hat Ecken und Kanten. Und wenn es um den Betrug an meiner Mutter geht, dann akzeptiere ich, dass er das nicht mit mir verhandeln will und kann. Es ging um sie beide, um das Paar, auch wenn ich viel zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Heute brauche ich niemandem mehr zu gefallen und ich brauche auf niemanden mehr zu warten. Ich habe jede Freiheit und ich kann sie nutzen. Ich bin seine Tochter, er mein Vater. Geprägt hat er mich fürs Leben. Vater, Tochter, Tochter, Vater, das bleibt.
Anke Schäfer darüber, wie Väter ihre Töchter prägen oder wie ihr Vater sie geprägt hat. Regie in diesem Feature hatte Cordula Dickmeis, auch die Tochter eines Vaters.
Bayern 2 Radiowissen.
Jetzt ist es fast ganz genau 9.32 Uhr. Ohne Satzzeichen gäbe es bestimmt wesentlich mehr Missverständnisse. Schon allein, ob ein Satz mit oder ohne Komma geschrieben wird, kann die Bedeutung komplett verändern. Es ist ein ziemlicher Unterschied, ob es heißt, Schüler sagen, Komma, Lehrer haben es gut
Oder Schüler, sagen Lehrer, haben es gut. Was würden wir nur machen ohne unsere Satzzeichen? Natürlich gab es auch eine Zeit ohne Punkte, Kommas und Fragezeichen. Christiane Neukirch nimmt sie mit auf eine Reise durch die Geschichte der Schriftsprache.
Erst spät in seiner Geschichte, um 5500 vor Christus, kam der Mensch darauf, dass man wichtige Dinge für die Nachwelt aufschreiben könnte. Doch die geschriebenen Texte waren schwer zu lesen. Großbuchstaben klebten ohne Abstand aneinander. Seit dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung findet man ab und an Einstiche mit dem Griffel zwischen den Zeichen. Ihr Name Punktum, zu Deutsch Stich. Die Punkte dienen zunächst als Abgrenzung zwischen Wörtern. Doch bald nutzt man sie auch als Indikatoren für längere Sinneinheiten. Das erste Satzzeichen ist geboren. Professor Paul Rössler ist Sprachwissenschaftler an der Universität Regensburg. Eins seiner Hauptforschungsgebiete ist die Geschichte der Interpunktion. Auffälligerweise benutzen etliche Sprachen die gleichen Satzzeichen, auch wenn sie sich unterschiedlicher Schriften bedienen, etwa Lateinisch, Griechisch oder Kyrillisch. Die Satzzeichen sind also auch Anzeichen für gemeinsame Wurzeln.
Das sind die indoeuropäischen Sprachen, das sind die slawischen Sprachen, das sind die germanischen Sprachen wie Deutsch und Englisch, das sind die romanischen Sprachen in all ihrem Spektrum, die früher oder später ihre Schriftsysteme entwickelt haben. Diese Schriftsysteme sind in diesen genannten Sprachen immer alphabetische Schriftsysteme. Davon zu trennen sind natürlich andere Schriftsysteme wie das Chinesische oder das Japanische. Aber bei diesen alphabetischen Schriftsystemen, die sich alle von der griechischen Schrifttradition über die lateinische Schrifttradition ableiten, hat eben diese sehr frühe Etablierung der Interpunktionszeichen schon im Griechischen und im Lateinischen sozusagen auch Auswirkung, dass quasi die Interpunktion schon früher da war, nämlich schon in den historischen Sprachstufen, bevor sich die Einzelsprachen und deren Schriften getrennt haben von dieser griechischen oder lateinischen Tradition.
Der Punkt bekam bald neue Aufgaben. Nicht nur als Worttrenner, das übernahmen zunehmend auch die Leerzeichen, sondern auch als Grenzstein für Sinneinheiten. Der Leser war damals im Allgemeinen ein Vorleser. Geschriebene Texte waren rar, Kopien gab es nur handschriftlich. Schreiben und Lesen konnten nur wenige ausgebildete Personen.
Satzzeichen deuten indirekt an, wie die Einheiten vor diesem Satzzeichen oder auch nach diesem Satzzeichen im Intonationsverlauf ausgesprochen werden sollen. Also wir haben kein Satzzeichen, womit man einen Laut verbinden kann, einen bestimmten. Das unterscheidet die Satzzeichen ganz wesentlich von den Buchstaben. Durch das Satzzeichen konnte ich etwa als antiker Redner während des Vorlesens erkennen, wo ich mit einem Satz einer Periode enden soll, das heißt beispielsweise mit meiner Stimme runtergehen soll, die Stimme absenken soll, wo ich eine Pause setzen soll.
Leise lesen schont nicht nur die Stimmbänder, es geht auch schneller. Je mehr Schriftstücke es gab und je mehr Menschen lesen lernten, desto häufiger wurde individuell im stillen Kämmerlein gelesen. So kamen die Satzzeichen ganz allmählich zu neuen Aufgaben.
Das heißt, dass die Satzzeichen in ihrer Funktion nicht mehr so sehr dazu dienten, das laute Vorlesen zu steuern, sondern dass sie dem Leser, der Leserin deutlich machen sollte, welche grammatischen, vor allem welche syntaktischen Strukturen, also welcher Satzbau in dem Text vorhanden ist. Das heißt, da wird das Satzzeichen erst seiner Bedeutung und seiner Bezeichnung Satzzeichen gerecht, indem eben hier diese stärkere syntaktische Ausrichtung in der Funktion der Satzzeichen erkennbar wird.
Das 9. Jahrhundert schenkt uns den Doppelpunkt, im späteren Mittelalter finden sich erstmals Klammern. Sie sind bald ein beliebtes Stilmittel. Die Einschübe stehen in der Satzhierarchie eine Stufe weiter unten. Der Text gewinnt eine zweite Ebene dazu.
Das Fragezeichen, das taucht schon im 14. Jahrhundert auf. Zuerst in den italienischen Handschriften, dann auch Drucken. Und im deutschsprachigen Raum taucht es so das erste Mal im 16. Jahrhundert auf. Aber was die Funktion anlangt, ist eigentlich also die Hauptfunktion, Fragesätze zu markieren, schon sehr früh zu finden. Also gab dann feinere Funktionsdifferenzierungen, also dass man es anfangs besonders für rhetorische Fragen verwendet hat, also ohne Antworterwartung, und später dann für echte Fragen und so weiter.
Oliver Schallert ist Juniorprofessor für germanistische Sprachwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das Ausdrucksstärkste unter den Satzzeichen fehlt noch in unserer Liste. Es findet sich schon früh in seiner Gestalt. Seine Funktion und seinen endgültigen Namen aber musste es lange suchen.
Verwunderungszeichen.
Wunschzeichen.
Schmerzzeichen.
Zuspruchzeichen.
Scheuchzeichen.
Schweigezeichen.
Spottzeichen.
Einhaltszeichen.
Goethes Zeitgenosse Johann Christoph Adelung gibt dem Zeichen endlich eine Direktive.
Dieses bezeichnet jeden lebhaften Affekt, er sei von welcher Art er wolle, wenn er denjenigen Grad der Stärke hat, welcher sich durch den Ausruf äußert.
Das Ausrufezeichen.
Im 18. Jahrhundert sind endlich alle Satzzeichen beisammen, die wir auch heute benutzen.
In den Satzzeichen hat Geschichte sich sedimentiert,
schreibt 1958 der Philosoph und Musiktheoretiker Theodor W. Adorno in seiner Abhandlung über die Satzzeichen. Kaum eines hat das so zu spüren bekommen wie der Gedankenstrich. Er erlebte Anfang des 19. Jahrhunderts eine unverhoffte Blütezeit durch politische Umstände. Alles, was geschrieben wurde, musste die Zensur passieren. Zensierte Stellen füllten die Verfasser mit Gedankenstrichen auf. 1936 trafen sich in Kopenhagen Sprachwissenschaftler aus ganz Europa. Sie verglichen die Prinzipien der Zeichensetzung aus den verschiedenen Ländern. Ihr Fazit? Finnisch, Lettisch, Polnisch und einige weitere Sprachen folgen wie die deutsche dem grammatikalischen Prinzip. Englisch, Norwegisch und die romanischen Sprachen orientieren sich am Sprachrhythmus, wie in Zeiten des Lautlesens. Dänemark, Schweden und die Niederlande dagegen haben kaum verbindliche Regeln. Professor Oliver Schallert:
Man kann an der Geschichte der Satzzeichen sehr schön sehen, dass es eine kulturelle Evolution gibt, und Satzzeichen sind ein Ergebnis der kulturellen Evolution, und Evolution ist ein ungerichteter Prozess. Das heißt also, es ist nicht so, dass man den irgendwie teleologisch einordnen kann, also Richtung Degeneration oder Aufwertung oder goldenes, silbernes, bronzenes Zeitalter, sondern Evolution und im Speziellen kulturelle Evolution ist ein ungerichteter Prozess, und es ist spannend zu beobachten, was da Neues entsteht und was außer Gebrauch kommt. Der entscheidende Punkt ist einfach, dass Satzzeichen eben aus der Motivation raus entstanden sind, Gliederungs- und Strukturierungsmöglichkeiten, die wir in der gesprochenen Sprache durch die Satzmelodie, durch Pausen und so weiter haben, in die Domäne der Schriftsprachlichkeit reinzutragen.
Das war ein Beitrag von Christiane Neukirch.
SWR 2 Nachrichten.
Um 15 Uhr mit Antje Keil. Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg pendeln zu ihrem Arbeitsplatz. Nach den neuen Zahlen des Statistischen Landesamts fahren fast 3,4 Millionen Menschen in Baden-Württemberg in einen anderen Ort zum Arbeiten. Ein Zuwachs von mehr als 5% zwischen 2015 und 2017. Als Gründe dafür vermutet die Behörde die gute Konjunkturentwicklung und dadurch eine höhere Zahl an Beschäftigten. In Baden-Württemberg pendeln bundesweit auch die meisten Menschen ins Ausland. Es gibt mehr als 78.000 Grenzgänger nach Frankreich oder in die Schweiz. Die Zeit, 15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Stellen Sie sich vor, eine völlig fremde Frau kommt im Park auf Sie zu und fragt Sie nach Ihrem Liebes- und Sexleben. Würden Sie mit ihr reden und von sich erzählen? Alexandra Leininger hat das Experiment gewagt. Sie selbst, Anfang 30, wollte wissen, wie ältere Frauen auf die Liebe blicken und ob sie mit 70 Jahren eigentlich noch Sex haben wollen. Dabei hat sie erstaunlich offene Frauen getroffen, die von unglücklichen Liebschaften erzählen, auch von der Schwierigkeit, sich zu binden, vor allem aber vom sexuellen Glück im Alter.
Sexualität und Liebe spielt immer eine Rolle.
Ja,
immer.
In jedem Alter, denke ich mir.
Aber
ne?
Also das so ist, abzukriegen, das ist, wie man es gern hätte, ist, glaube ich, das Problem. Ja.
Ich bin in einem Park in Baden-Baden. Und zwar, weil ich mit älteren Frauen über Sex sprechen will. Ältere Frauen gibt es hier tatsächlich recht viele. Aber ob die mit mir über Sex reden wollen, da bin ich mir noch nicht so sicher. Hallo, darf ich Sie mal kurz was fragen? Ich bin vom Südwestrundfunk und ich mache einen Beitrag, da geht es um Sexualität in verschiedenen Generationen. Und mich würde nur mal interessieren, was glauben Sie denn, bis in was für ein Alter Sexualität für Menschen so eine Rolle spielt?
Also ich weiß nicht, ich kann das nicht jetzt so beantworten. Ich will das auch nicht so großartig. Nee.
Kein Kommentar.
Ja, ich auch. Ich behalte das alles für mich.
Mich interessiert einfach, ob Sex für ältere Frauen noch wichtig ist. Wenn, dann habe ich bisher nur mit gleichaltrigen Freundinnen über Sex geredet. Aber so bei älteren Menschen, da ist dieses Thema irgendwie super weit weg für mich. Ich weiß zum Beispiel noch nicht mal, bis in was für ein Alter Leute denn tatsächlich Sex haben.
Sehr.
Spielt denn für Sie Sexualität noch eine wichtige Rolle?
Ja,
oder?
Ja. Ja, ja. Das hat vielleicht mal eine Flaute in verschiedene Jahre, denke ich. Aber dann tut sich das wieder vielleicht verändern. Das schon, das sollte eigentlich schon noch so sein. Also ich empfinde es so. Ich würde sogar behaupten, intensiver, bewusster, gewisse Ernsthaftigkeit dahinter. Und mit sehr viel tieferer Liebe.
Heute viel besser als Sex als vor 20 Jahren vielleicht.
Und warum?
Ich weiß nicht, das ist mit mehr Temperament und so. Früher habe ich so Schmerzen gehabt und gar keine Gefühl.
So älter wie man wird, also denke ich schon, dass es ganz wichtig ist, dass die Liebe eine Rolle spielt, auch die Sexualität dazu. Sonst können wir jetzt nicht nur Liebe vorstellen und das wird ein Fehler. Gut, es gibt viele. Also wenn man so mit die Statistik der Ärzte anguckt, dann muss man sagen, 50% brauchen das gar nicht mehr. Die leben das Leben auch so schön und beschäftigen sich da nicht mehr mit. Und das finde ich eigentlich schade.
Finde ich eigentlich auch. Aber andererseits, es kann natürlich schon viele Gründe geben, warum Sex auch irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Wenn das irgendwann einfach mühsam wird oder wenn der Körper einem sagt, nö, das will ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr.
Also bis 50, sage ich, bis die Wechseljahre, das war schon ganz anders. Das habe ich auch, aber jetzt ist das nicht, das bei mir in erster Stelle. Und bin ich jetzt geschieden und so, aber muss ich das ehrlich sagen, so nur für so ein Sex und so, also das ist die Zeit, ist rum bei mir. Also
ja.
Ich brauche das jemand so mehr, so Kuschelkissen und das dabei. Aber nur sowas, das ist rum.
Aber wenn Sie jetzt jemand passenden finden würden, glauben Sie, dass Sie dann auch noch Sex haben wollen würden oder eher so gar nicht
ja,
mehr?
Ja, ich denke, das gehört alles von dem Mann. Was so ein Mann, wenn da zum Beispiel das Zeit und auch die gleiche Wünsche hatte wie ich, gell?
Natürlich ist das Sex, ist das denn das Beste, was gibt's, oder?
Manche Frauen reden dann doch ganz gerne über Liebe und Sex. Selbst mit so einer völlig fremden Person wie mir. Ich finde ja auch, dass das einfach gut tut, da mal drüber zu reden. Gerade weil es irgendwie auch immer noch so ein Tabu ist. Und ich finde, dass man sich dabei auch ja so ein bisschen besser über sich selbst klar wird. Wie wichtig finden Sie das, dass man über sowas auch spricht?
Sehr wichtig. Sogar sehr wichtig. Insbesondere mit dem Partner. Und der mal weitergibt, was ich möchte, was ich fühle. Was stattfinden könnte. Was ich möchte, was ich mir vorstelle für alle Dinge. Also das finde ich ganz, ganz wichtig.
Das Reden das Wichtigste überhaupt ist, das steht inzwischen so ziemlich in jedem Beziehungsratgeber. Aber Reden ist halt auch gar nicht so leicht. Das muss man ja auch irgendwie lernen. Gerade wenn es um sowas Intimes geht.
Haben Sie denn auch so in Ihrem Elternhaus da einen offenen Umgang mit dem Thema Sexualität erlebt?
Nee, überhaupt nicht. Nee, im Gegenteil, nee. Das war überhaupt nicht der Fall. Aber dann, wo ich verheiratet war beim ersten Mann, dann ging es offener. Also mein Sohn, den habe ich schon einmal ganz anders erzogen. Also da war auch Urlaube an FKK-Strände.
Heute kriegt man ja alles aus dem Internet. Aber klar, so wie das früher gewesen sein muss, wenn man dann so gar nicht weiß, wie das geht mit dem Sex und vor allem auch nicht, wie das geht, damit sich das irgendwie gut anfühlt.
Dann hat man nur so selber gelernt, was vielleicht für sich gut ist. Und deswegen war man dann relativ vielleicht früh schwanger, weil man einfach das nicht gewusst hat.
Ein paar Meter weiter steht eine ganze Gruppe von Frauen. Die wirken noch mal ein Stück älter als die, mit denen ich bisher geredet habe. Ich schätze mal so Ü75.
Hallo. Jetzt habe ich hier so eine ganze Horde Frauen und stelle einfach mal die vorsichtige allgemeine Frage, inwieweit Liebe und Sexualität bei Ihnen noch eine Rolle spielen.
Kapitel abgeschlossen.
Ja, ist das bei den meisten so?
Also
ja.
Liebe nicht. Das muss man schon trennen irgendwie.
Also Liebe spielt noch eine Rolle, Sexualität nicht.
Also das finde ich aber nicht. Also ich fühle mich noch absolut
in der Lage.
Ich kann nicht sagen, dass das eine und das andere, das erstens mal kann und will ich das nicht trennen und zweitens mal gehört es für mich als Frau zusammen.
Haben Sie noch einen Partner?
Nein, ich habe einen Partner vor einem Jahr verloren.
Okay.
Aber ich trachte natürlich sehr danach, einen zu finden.
Auch mit Sexualität?
Naja, das hängt doch vom Partner ab. Ich habe doch auch als junge Frau nicht nach der Sexualität gefragt. Überhaupt nicht. Ich habe gefragt, kannst du Geige spielen? Das konnte er.
Ich meine, wenn man das sein Lebtag lang gemacht hat und ist über 50 Jahre verheiratet, dann bleibt das auch so. Männer sind immer so entsetzt, dass sie an der Prostata was kriegen. Wenn sie es aber mindestens einmal die Woche machen, kriegen sie nie was. Auch jetzt, mein Mann ist 82, der hat noch nie was an der Prostata gehabt.
Was gibt Ihnen denn Sexualität so an Körpergefühl? Also im Sinne von, fühlen Sie sich zum Beispiel attraktiv und schön?
Absolut. Absolut. Also das spielt eine riesengroße Rolle. Man fühlt sich gleich besser, man fühlt sich wohler, wenn das stimmt. Man ist ganz anders, in einer ganz anderen Stimmung. Also es spielt sich auf den ganzen Körper eigentlich so ab, dass man dann sagt, ja, jetzt geht mir es richtig gut und schön, dass es so stimmt. Und ich denke, das ist sogar sehr, sehr wichtig. Also das ist meine Meinung, dass es wichtig ist, dass man mit dem Partner noch Dinge erleben kann oder auch besprechen kann oder tun kann. Ja. Ich weiß nicht, ob, sag ja, es gibt viele, die lassen es fallen, ne? Aber zum Glück höre ich da nicht dazu. Ja.
Sie hörten Liebe und Sexualität im Alter Zufallsgespräche in der Allee von Alexandra Leininger-Fischer.